Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Das sogenannte Heizungsgesetz sorgt in Deutschland für große Kontroversen. Eingeführt wurde es Anfang 2024 auf Initiative des grünen Wirtschaftsministers Robert Habeck. Kritik gab es damals auch seitens der CDU. Eine Abschaffung konnte Bundeskanzler Friedrich Merz bislang aber noch nicht erwirken. Wie geht es nun also weiter im Gebäudesektor? Und was wird das eigentlich alles kosten? Das bespreche ich jetzt mit dem Rechtsanwalt Dr. Thomas Brändlein, Landesvorsitzender des Bayerischen Wohnungs- und Grundeigentümerverbands. Schönen guten Tag.
Grüß Gott.
Herr Brändlein, Union und SPD hatten das Heizungsgesetz jüngst bei ihrem Koalitionstreffen auf die Tagesordnung gesetzt. Die Medienberichte danach waren widersprüchlich. Was gilt denn nun mit Stand Dezember 2025?
Man kann eigentlich mit Sicherheit nur sagen, dass man mit Sicherheit noch gar nichts weiß. Denn es gibt keinerlei Eckpunkte, es gibt nur den Etikettenwechsel, dass man also das Gesetz umbenennt von Gebäudeenergiegesetz in Gebäudemodernisierungsgesetz. Aber was dann da endlich drinsteht, soll nach meinen Informationen erst im Januar vorliegen. Also momentan habe ich keinerlei belastbaren Informationen, was man nun ändern will und in welcher Tragweite.
Es gilt also noch das, was Anfang 2024 eingeführt wurde. Vielleicht können Sie unseren Hörern noch einmal ganz kurz erklären, was das genau heißt.
Es gibt ein paar Knackpunkte, die man wissen muss. Nominell gibt es eine Technologieoffenheit, aber am Ende des Tages ist die Wärmepumpe das allein seligmachende Instrument. Nur wenn man das einbaut und die entsprechenden Vorgaben des Gesetzes berücksichtigt, kann man entsprechende Förderungen bekommen. Und als Vermieter auch ganz wichtig, kann man Kosten auch überhaupt auf Mieter umlegen. Das Schöne an diesen Gesetzen ist ja, sie kosten unheimlich viel Geld. Man will es aber den Leuten nicht sagen. Und dann macht man auf der anderen Seite so bestimmte Kniffe, damit zumindest die Mieter nicht so stark die Auswirkungen spüren. Es kommt also damit großes Konfliktpotenzial in die Mietverhältnisse hinein, auch hohe Kosten, gerade wenn Sie Altbauten sehen, die ja auf fossile Heizung ausgelegt sind und die auch keine Dämmmaßnahmen in dem Umfang haben, die erforderlich sind, um wärmepumpengenerierte Heizsysteme überhaupt zu machen. Das heißt, man braucht nicht nur die Wärmepumpe, man braucht Dämmungen von Böden, Fenster, Dächern und so weiter. Da sind sie schnell im 6-7-stelligen Bereich. Das rechnet sich dann vor allem auch für die Vermieter kaum, weil die es nicht umgelegt bekommen. Für die Mieter ist es das Problem, dass sie trotzdem höhere Kosten haben werden. Und ich sehe nicht, wie das gelöst werden kann, es sei denn, man kann die strikten Vorgaben des § 71 des GEG abschaffen und durch neue technologieoffene Vorgaben ersetzen.
Friedrich Merz, der hatte noch im Wahlkampf gesagt, er wolle das Gesetz ja eigentlich wieder abschaffen. Jetzt ist zumindest bislang von Lockerungen die Rede und sogar von Vorteilen für Immobilienbesitzer. Sie sagen, welche das genau sind, ist eigentlich noch gar nicht klar.
Genauso ist es. Denn im Zuge der Einführung des Habeck'schen Gesetzes wurden ja auch die Regelungen, wie man Heizkosten, Modernisierungen auf Mieter umlegen kann, stärker eingeschränkt. Ein kleines Beispiel: Auf dem Lande ist es oftmals so, dass sie Mieterhöhungen nur dann machen können, wenn sie drei Vergleichswohnungen haben. Die findet man nicht. Das heißt, viele Vermieter gehen her und sagen, wir vereinbaren eine Indexmiete nach dem statistischen Lebenshaltungskostenindex oder eine Staffelmiete. Bei der Indexmiete war es früher so, wenn Sie vom Gesetz wegen verpflichtet sind, was zu ändern, dürfen Sie trotzdem Modernisierungskosten umlegen. Das gilt jetzt nicht mehr, wenn der Gesetzgeber sagt, mit dem Heizungsgesetz, ihr müsst modernisieren, kann man es nicht mehr umlegen. Und das sind lauter solche Sachen, die Leute ins Markt treffen, weil sie oftmals nicht die finanziellen Mittel haben, um das alleine zu stemmen.
Herzstück des Heizungsgesetzes ist die Wärmepumpe. Alle sollen die nach dem Willen der Politik einbauen. Ist denn in Deutschland überhaupt genügend gesicherte elektrische Leistung dafür da? Gibt es offizielle Berechnungen dazu, die einer kritischen Überprüfung standhalten?
Nach meinem Dafürhalten nein. Denn zum einen haben wir nicht die notwendige Grundlastkapazität. nach dem Abschalten der Kernkraftwerke und dem Rückbau der Gas- und Kohlekraftwerke. Die volatilen Energien von Sonne und Wind sind gut. Aber wenn mal so Wetter wie jetzt bei uns hier, es ist Nebel, ziemlich dunkel und kaum ein Wind, dann funktionieren die nur sehr eingeschränkt, wenn überhaupt. Und sie brauchen aber gerade für die Umsetzung einen Haufen Strom, den sie erstmal bereitstellen müssen. Das zweite Problem in dem Zusammenhang ist, dass sie die Leitungen von den Produktionsstätten zu den Häusern bringen müssen. Das geht auf dem flachen Land möglicherweise rein technisch ganz gut. In alten Städten wie zum Beispiel Bamberg, wo sie viele enge Gassen haben, bringen sie kaum noch Leitungen in die Gassen unter, weil die schon voll sind mit Kanalisation, mit Wasser, mit Glasfaser, mit dem bisherigen Strom, mit Gas, mit Fernwärme. Und da in so einer kleinen Gasse bringt es kaum mehr was unter, geschweige denn, dass sie in dem Altstadtbestand irgendwo eine Wärmepumpe vernünftig am Haus oder im Haus installieren können, weil kein Platz da ist.
Abgesehen davon, ließe sich die Wärmepumpe denn überhaupt flächendeckend einbauen? Ich denke da auch an Altbauten mit mehreren Etagen, generell Mehrfamilienhäuser. Wie sieht's da aus?
Das wird vor allem beim Altbaubestand außerordentlich schwierig, weil sie ja neben den rein örtlichen Begrenztheiten, also vom Platz her, auch noch mit dem Denkmalschutz zu tun haben. Sie können also jetzt nicht wie bei einem Neubau zum Beispiel, wenn Sie im Haus keinen Platz haben, das Ding aufs Dach stellen oder irgendwo in den Vorgarten, weil in der Altstadt haben Sie keinen Vorgarten, aufs Dach könnten Sie stellen, aber da gilt entweder der Einzeldenkmalschutz oder der Ensembleschutz, also können Sie es dort auch nicht hinmachen. Und in den Häusern ist kaum Platz dafür, also ich sehe das sehr problematisch.
Viele Menschen haben sich auch in den vergangenen 10, 20 Jahren, weil es eben Mode wurde, eine Gasetagenheizung angeschafft oder hatten die möglicherweise schon. Bedeutet das nicht, wenn auf der einen Seite viele Wärmepumpen angeschafft wurden, auf der anderen Seite ja dann immer weniger Leute Gas beziehen, dass es für die, die auf Gas weitersetzen, auch deutlich teurer wird?
Das wird es auf jeden Fall. Nicht nur wegen des Umstandes der Verkleinerung des Marktes, sondern auch deswegen, weil die Politik ja bewusst auf den Gaspreis und auch auf den Ölpreis und diese ganzen Energieträger, CO2-Steuern und andere Abgaben draufsattelt, um es künstlich zu verteuern. Das heißt, die Leute werden doppelt abgestraft.
Sie haben es gerade schon gesagt. Also die Heizkosten sind seit 2021 um über 80% gestiegen. Die CO2-Preise klettern, müssten jetzt bei 55 Euro die Tonne liegen und auch die Netzgebühren explodieren. Welche Auswirkung hat denn das alles auf Mieter und Eigentümer auch perspektivisch gesehen?
Ja, es ist durchaus problematisch für die Mieter. Auf der einen Seite sind die Heizkosten im Endeffekt schon eine dritte Miete, muss man sagen. Sie haben die Netto-Kaltmiete, sie haben die übrigen Nebenkosten, Versicherungen, Steuern, Wasserabgaben und so weiter. Und dann haben sie die Heizkosten. Und das ist für viele Leute kaum noch bezahlbar. Auf der anderen Seite, gerade bei den kleinen Vermietern, die halt neben ihrem eigenen Häuschen vielleicht noch eine Wohnung zur Altersvorsorge haben, die sie vermieten, die müssten da investieren, können die Investitionskosten aber nur zu einem geringen Teil, wenn überhaupt, umlegen auf den Mieter. Dann überlegen die sich ja, vermiete ich denn überhaupt noch? Oder lasse ich es nicht lieber leer stehen? Dann habe ich keine Scherereien und keine Kosten. Also das kann auch ein Effekt sein und der ist wahrscheinlich kaum bedacht.
Dann frage ich doch mal ganz salopp, warum hat die Politik das so katastrophal vermasselt? Was ist Ihre Einschätzung?
Weil meines Erachtens hier eine bestimmte Ideologie im Vordergrund stand. Man wollte unbedingt die eierlegende Wollmilchsau des Klimaschutzes für den Heizungsbereich erreichen und hat alles nach dieser Maßgabe ausgerichtet und hat aber die pragmatischen, auf den realen Erfahrungen basierenden des früheren Gesetzes nicht mehr übernommen, sondern es nur noch dahin ausgerichtet und auch sehr viele Strafschrauben angezogen für Leute, die dann möglicherweise versuchen, dass die in den Vorgaben des Gesetzes nicht nachkommen wollen.
Schauen wir doch nochmal auf die kommunale Wärmeplanung. Großstädte sollen die ja bis Juni 2026 vorlegen müssen. Wie ist da der aktuelle Stand?
Ich höre, dass das außerordentlich schwierig ist. Und zwar auch deswegen, weil es nicht genügend qualifiziertes Personal gibt, das für alle Städte, die da in dem Kanon drin sind, überhaupt diese Planungen rechtzeitig erstellen können. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Großteil der Städte diese Frist reißen wird.
Förderprogramme decken aktuell höchstens 70% der Kosten ab, werden aber 2026 gekürzt und bleiben ohnehin ein bürokratischer Albtraum. Reicht das alles überhaupt oder beweist es, wie die Wärmepumpe eine Illusion für eigentlich eine Politikkaste ist?
Eher Letzteres, würde ich sagen. Denn auf der einen Seite bürdet man hohe Kosten auf. Die will man wieder durch Steuergelder abfedern, aber nur zum Teil. Irgendwo muss das Geld ja herkommen. Und ich sehe nicht, dass das so funktioniert, wie es soll. Denn wenn es sich rechnen würde, sagen wir mal, marktwirtschaftliche Prinzipien hier angewandt, würden das die Hauseigentümer, Wohnungseigentümer sicherlich gerne sofort machen, wie in der Vergangenheit auch. Aber es sind halt Vorschriften da, die sich eben nicht rechnen. Und deswegen scheut jeder vor den Investitionen zurück, wenn er nur draufzahlen muss.
Nun ist das mit Vorschriften ja so eine Sache. Experten prognostizieren, dass ein Großteil der Haushalte das Gesetz einfach nicht mitmachen möchte. In Südeuropa ist das ja vielfach schon gang und gäbe. Da wird das einfach ignoriert, die Umsetzung. Ist das im durchorganisierten Deutschland auch denkbar?
Vor 20 Jahren hätte ich Ihnen gesagt, nein. Heutzutage bin ich mir da gar nicht mehr so sicher, wenn ich mir bei der Migrationspolitik und der Rechtslage, die da gilt, es anschaue, was eigentlich Recht ist und was man umsetzt und was nicht, kann man sich schon überlegen, ob das dann noch durchgesetzt wird. Aber ich befürchte halt, weil man Immobilienbesitzer immer schön greifen kann, denn die können ja nicht abhauen, sondern die haben ja ihren Platz fest in der Erde gemauert, wie man so schön sagt, dass man da auf jeden Fall versuchen wird, die Sanktionen greifen zu lassen und dann die Bußgelder auszusprechen.
Abschließend, Herr Brändlein, der Koalitionsausschuss war erst kürzlich. Es wird wohl weitere geben, die sich auch mit der Wärmeplanung befassen. Wenn Sie da mit am Tisch sitzen könnten, am Kabinettstisch, was würden Sie den Herrschaften dort raten?
Ich würde Ihnen raten, gehen Sie mal raus aufs flache Land. Fragen Sie mal die kleinen Mieter, fragen Sie mal die kleinen Vermieter, wo der Schuh drückt und wie Sie es umsetzen können. Und dann hat man eine reelle Einschätzung und dann kann man diese Vorgaben, so wie sie hier aus dem Idealbild der Ideologie geformt wurden, gar nicht produzieren. Dann wird man hergehen und sagen, okay, wir wollen künftig andere Heizungssysteme haben. Das kann man als Vorgabe machen. Wir können Anreize setzen, dass Bestimmtes umgerüstet wird, aber wir geben keine konkreten Vorgaben vor und vor allem wir berücksichtigen den großen Altbaubestand, gerade auf dem flachen Land. Oftmals habe ich den Eindruck, man sieht das nur aus der großstädtischen Perspektive und vergisst das Land, das ganz anders strukturiert ist als die Großstadt.
Sagt Dr. Thomas Brändlein, Landesvorsitzender des Bayerischen Wohnungs- und Grundeigentümerverbands. Und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung.
Ich bedanke mich für dieses Interview und wünsche auch noch einen schönen Tag. Gerne.